Einen schönen guten Morgen. Sehr schön, euch wieder zu sehen, hier zu sein. Ich fühle mich euch auch ja immer wieder verbunden. Und ja, ich muss euch sagen, ihr seid an dieser Predigt mit beteiligt, mit verantwortlich. Es ging mir nämlich so, als wir hier waren, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, an welchem Gottesdienst das war. Auf alle Fälle war in der Anbetungszeit ein Lied, das ich noch nicht kannte. Ihr kanntet das gut, habt voller Enthusiasmus und Begeisterung mitgesungen. Und das Lied war The Goodness of God. Und am Anfang habe ich ja so locker mitgesungen. Und dann hat es mich aber gepackt im Refrain. All my life you have been faithful. All my life you have been good. So good. Und da hat Gott mich so richtig gepackt und hat gesagt, hey, das habe ich für dich gemacht. Und ich habe wirklich festgestellt, ja, ich kann zurückgucken über mein Leben und kann das mitbezeugen. Gott war treu. Egal, was alles passiert ist, in meinen Höhen, in meinen Tiefen. Rückblickend sehe ich in vielen Begegnungen und Erfahrungen, dass Gott zu seinem Wort steht. Ich durfte erleben, wie gut er ist. Und jetzt habe ich meinen Presenter vergessen. Seht, mich hat das immer noch im Bann. Und ich durfte diese Güte Gottes, um die es heute geht, die durfte ich über mein ganzes Leben hin erfahren. Und das hat mich richtig, richtig überwältigt. Und dann geht dieses Lied ja noch weiter. Und dann heißt es weiter, Your goodness is running after, it's running after me. Und das hat mich erstmal so richtig ins Nachdenken gebracht. Und ich habe gedacht, kann das sein, dass deine Güte mir sogar noch hinterher rennt? Und ich war wirklich erstaunt, habe gesagt, wow, diesen Gott haben wir. Der bleibt nicht einfach irgendwo in der Ferne stehen, sondern der macht sich auf und rennt tatsächlich mir hinterher. Eigentlich unbegreiflich. Das ist eine Vorstellung, Gott jagt mir hinterher, aber nicht wie so einem Übeltäter oder Verbrecher, sondern er jagt mir hinterher, weil er mir Gutes tun will, weil er mich mit seiner Güte erreichen will. Und dann, ihr kennt es, wenn was so wunderbar ist, dann tun sich ja auch mal so leise Zweifel auf und dann die Frage, hey, Gabi, ist das so? Rennt Gottes Güte dir tatsächlich hinterher oder machst du dir da einfach super Vorstellungen, malst dir was aus, was dir gefallen würde? Und dann dachte ich, na gut, dann schaue ich doch mal in der Bibel nach, was da so alles zu finden ist. Und tatsächlich habe ich jemand ganz Prominenten gefunden, der das genauso sieht und sagt, deine Güte und Barmherzigkeit verfolgen mich mein ganzes Leben lang und ich darf bleiben im Haus des Herrn für immer. David. Und dann dachte ich mir, naja, also was für Perspektive und Zusage. Und ich bin überzeugt, da finde ich doch dann bestimmt noch mehr, dass Gott wirklich in dieser Güte uns erreichen will. Und dachte, naja, dann schaue ich doch mal, wie ist Gott, wie stellt er sich dar? Und Gott ist jemand, der wollte und will nie anonym bleiben. Das war schon immer sein Ziel, sich uns deutlich zu zeigen. Und es war ihm so wichtig, dass er sich nicht einfach von irgendwem vorstellen lässt. Sondern wenn Gott sich vorstellt, macht er das auch höchstpersönlich, er selbst. Und er sagt das mit seinem Namen. Namen haben immer auch eine tiefe Bedeutung in der Bibel, weil sie das Wesen verkörpern. Das ist nicht einfach nur dahingesagt, sondern da steckt was dahinter. Und dann soll ja in dieser Selbstvorstellung Gottes wohl auch was dahinter stecken, wie er ist und ob es ihn tatsächlich bewegt, uns mit seiner Güte hinterher zu rennen. Das erste Mal, als Gott sich so vorstellt mit seinem Namen, das kennt ihr alle, das war bei Mose im brennenden Dornbusch und da stellt er sich als Jahwe vor. Und das ist so ein bisschen kurz und prägnant, ich bin der ich bin. Ich bin für dich da, ich war für dich da und ich werde alle Zeiten für dich da sein. Aber eine relativ knappe Vorstellung, da ist viel Spielraum. Eine ganze Zeit später stellt Gott sich noch einmal mit seinem Namen vor, wieder Mose gegenüber. Und dieses Mal am Sinai. Und da hat Mose ja schon einiges mit Gott erlebt. Und er wagt eine Bitte. Er bittet Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist ja schon eine große Sache. Und Gott, wie er so ist, geht darauf auch ein. Nicht so ganz 100%. Er sagt, der Herr, ich werde in meiner ganzen Heiligkeit und in der Schönheit meiner Güte, wenn man es auch anders übersetzt, an dir vorüberziehen und werde mit dem Namen Jahwe, da haben wir ihn wieder, vor dir ausrufen, wer ich bin. Mose wollte die Herrlichkeit sehen und das ist schon sehr aufschlussreich, wie Gott darauf antwortet. Die Herrlichkeit so in aller Gänze ist nicht möglich, aber ich zeige mich dir in der Schönheit meiner Güte. Und Mose, der steigt, so wie Gott ihm das gesagt hat, hoch auf den Berg, verbirgt sich so ein bisschen in der Felsspalte und Gott lässt sich tatsächlich zu ihm herab. Müssen wir uns mal vorstellen. Eine Bitte und Gott lässt sich dazu herab. Und damit Mose nichts passiert, hält er ja auch noch schützend die Hand vor ihn und zieht mit seiner Herrlichkeit an ihm vorüber. Auch wieder mit seinem Namen. Da kam Jahwe in einer Wolke auf den Berggipfel herab, trat neben Mose und offenbarte sich ihm mit seinem Namen Jahwe. Er zog an Mose vorüber und rief, Jahwe bin ich, Jahwe, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Gott stellt sich wieder vor. Wieder mit seinem Namen, wer er ist, aber diesmal beschreibt er auch, wie er ist. Ich bin Jahwe, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. Und ihr merkt schon, dieses Mal zielen wir auf die Güte ab, die Gott in seinem Namen drinnen stecken hat, eine Charakterisierung. Und Güte, das ist eine ganz, ganz besondere Eigenschaft. Wir haben schon die allgemeine Definition gehört. Und Gottes Güte, die wird in der Bibel mit dem Namen Chesed beschrieben. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Und das ist ein Begriff, für den es im Deutschen eigentlich keine ganz allgemeine Übersetzung gibt. Meistens wird Güte verwendet, aber an anderen Stellen tauchen ganz, ganz viele weitere Begriffe auf. Da ist von Barmherzigkeit die Rede, von liebevoller Zuwendung, von Gnade, Großzügigkeit, Geduld, Ausdauer, Treue. Und all diese Eigenschaften verbinden sich zu diesem Gesamtkonzept Chesed. Also viel, viel mehr, als wir mit dem einen Wort, kurzen Wort mit vier Buchstaben, Güte, erfassen können. Und wenn die Bibel von dieser Güte, von Chesed spricht, dann ist das ganz, ganz fest in Gottes Wesen verankert. Er verkörpert das. Es ist seine Natur, grundlegend für seinen Charakter und sein Qualitätsmerkmal. Und man könnte ja sagen, ach Güte, das beschreibe ich dann mal so in ganz, ganz abstrakten Worten. Aber das ist keine blanke Theorie. Güte bleibt nie abstrakt, nur in Worten. Die bleibt nicht bei Gefühlen stehen oder bei Absichten, sondern die bewirkt auch etwas ganz Konkretes, was jeder in seinem Leben erfahren kann. Güte setzt Gottes Möglichkeiten für den Menschen ein. All seine Kraft, die Gott hat, die setzt er immer für uns ein. Er handelt für uns. Es hat einen Tatcharakter. Und sie handelt auch immer dem Einzelnen gegenüber. Ich kann ja nicht mit allen gleich umgehen. Die ist nie beziehungslos, irgendwas, was da im Diffusen rumschwebt, sondern es geht in die konkrete Situation hinein. Gott schaut den einzelnen Menschen an und begegnet dem Einzelnen mit seiner Güte und ist auf Beziehung ausgelegt. Und Güte, die ist ausdauernd. die gibt nicht schnell auf. Die bleibt dran. Die will was erreichen. Und das heißt für dich, du kannst dich beständig auf Gottes Güte verlassen. Die begleitet dich dein ganzes Leben über. Aber gehen wir nochmal zurück zum Sinai. Israel hat über diese gesamte Zeit bis zum Sinai hin, seit dem Auszug aus Ägypten, diese Güte Gottes erlebt. Auszug aus Ägypten, Gott hat ihr Jammern und Klagen gehört. Er war barmherzig. Er hat sie aus der Sklaverei befreit. Er hat sie da rausgeholt. Er hat das Leid gesehen, konkret gehandelt. Aber darüber hinaus war Gott auch noch großzügig. Es hätte ja genügt, so einfach rauszuholen. Aber er veranlasst die Ägypter noch, ihnen ihren ganzen Reichtum und ihr Vermögen mitzugeben. Er beschenkt sie noch. Dann beschützt er sie vor den Verfolgern, als er sie durchs Schilfmeer führt. Wieder ist seine Güte da. Und er bleibt sehr, sehr gnädig und geduldig, als er all ihr Meckern in der Wüste erträgt. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, bei den Fleischtöpfen, da ging es uns doch viel, viel besser. Wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte gesagt, macht doch, was ihr wollt. Ich lasse euch da jetzt in der Wüste. Und was macht Gott? Der schenkt ihnen Wachteln und Manna. Die brauchten nichts mehr machen. Versorgt sie mit Wasser. Das ist Güte. Und das hat Israel erlebt. Am Sinai angekommen, schließt Gott dann auch mit diesem störrischen Volk seinen Bund. Gibt ihnen die 10 Gebote. Sagt, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe es Abraham versprochen und jetzt löse ich das ein. Ich führe euch ins Land. Er ist langsam zum Zorn. Geduldig, gütig und treu. Obwohl Israel eher undankbar, eigenwillig und ungeduldig ist. Und mit ihrer Treue, da steht es auch nicht weit. Sie haben es gleich, diesen Bund nach ihrem Versprechen mit dem Tanz ums goldene Kalb gebrochen. Soweit zur Treue Israels. Das ist die Situation. Und danach, nach diesem Vertrauensbruch, nach dem gebrochenen Versprechen, als Gott allen Grund hatte, Israel sprichwörtlich in die Wüste zu schicken, danach stellt Gott sich vor als Jahwe. Ich bin barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Gott steht zu sich und er zeigt, ich bin wahrhaftig gütig. Das Volk ist misstrauisch, entfernt sich von Gott. Und was macht Gott? Er rennt tatsächlich mit seiner Güte diesem Volk hinterher. Und diese Selbstvorstellung Gottes, dieser Mehrklang, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue, das finden wir im Alten Testament über 20 Mal, wird diese Beschreibung aufgegriffen. In den Psalmen, in den Propheten, auch bei, ich glaube, das war in den Chroniken. Selbst Jona, der vor Gott davonläuft, haben wir wieder jemanden, der wegrennt und dem Gott hinterher rennt. Selbst Jona muss das bekennen. Ich weiß ja, du bist so ein gnädiger, barmherziger Gott. Genau so ist Gott. Und davon sind die Psalmen voll. Es gibt den einen Psalm 136, da wird das barmherzig und gnädig ist der Herr. Denn er ist freundlich und seine Güte wird ewig, wird 26 Mal alleine wiederholt, um das zu betonen. So ist Gott. Die unterschiedlichsten Menschen erleben das, dass er sich ganz konkret um ihre Nöte kümmert, an ihnen interessiert ist und eine Perspektive für sie hat. Und das haben wir vorhin gemeinsam im Psalm 103 gelesen. Das war auch so eine Beschreibung, wie konkret Gottes Güte ist. Und dass wir das nicht vergessen sollen. Dass er beständig dabei ist. Mit Mose, mit Israel, mit dir und mit mir. Dass wir seine gütigen Taten erleben dürfen. Und dass er all unsere Probleme löst. Auch das Problem mit unserer Schuld. So weit ist Gottes Güte, dass sie den Himmel überragt, über allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Das haben wir auch gelesen im Psalm 11. Das alles umfasst Gottes Güte und ich komme zu dem Schluss, dass Gott die Güte in Person ist. Er hat es allen Menschen gegenüber, die sich auf ihn eingelassen hat, bewiesen. Und er hat bewiesen, dass er nicht einfach nur gut ist. Also gut sein, das bleibt ja auch so ein bisschen neutral, sage ich jetzt mal. Und nicht an der Person gebunden. Und Güte folgt nicht irgendeinem Ablaufplan. Ach, jetzt müsste ich, um gut zu sein, das noch tun. Das ist so ähnlich wie die Pfadfinder, die sagen, naja, jeden Tag eine gute Tat und führen vielleicht jemand über die Straße, der gar nicht drüber will. Sondern geht wirklich darum zu gucken, ich tue das Gute, was der Einzelne auch gerade braucht. Mich von tiefem Mitgefühl bestimmen zu lassen. Zu schauen, was ist denn gerade dran? Ganz individuell. Kein Gießkannenprinzip. Ach ja, ich mache halt mal was Gutes. Sondern es geht ja immer um einzelne Menschen. Es geht Gott nie um eine anonyme Masse, sondern es geht ihm um dich. Und er bleibt mit deiner Güte an deiner Seite und begleitet uns. Und was er eigentlich will, ist, dass wir dieser Güte vertrauen. Darauf hofft er. Er will, dass wir begreifen, dass er ein riesengroßes Interesse an jedem Einzelnen von uns hat und dass er diese Beziehung zu uns sucht. Schlicht und ergreifend will er uns in seiner Nähe haben und deswegen schickt er uns seine Güte. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich mich zu dir gezogen, aus lauter Güte. Und das ist es, was Gott möchte, dass wir das zur Grundlage unseres Lebens machen, dass wir uns fest auf diese Güte stellen, dass wir darauf vertrauen, dass sie uns jeden Tag umgibt, dass sie uns hält. Und wenn Gottes Güte so weit reicht über den Himmel hinaus, wenn wir uns vorstellen, heute wissen wir, dass das Hall unendlich ist, dann ist das eine riesengroße Sache. Und wie riesengroß das ist, zeigt Gott, indem er selbst seinen Sohn dafür eingesetzt hat. Und in Jesus erscheint Güte und Menschenliebe sprichwörtlich als Mensch auf der Erde. Und er kommt nicht nur für Einzelne, er kommt für uns alle als Menschen. Dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Er hat uns gerettet. Und das nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und auch hier finden wir wieder diesen Mehrklang, wie Gott selbst sich vorstellt. Da ist von Güte, Menschenliebe, Erbarmen und Rettung die Rede. Wieder all das, was Chesed, die Güte Gottes, ausmacht. Und mit Jesus geht das nicht immer so einfach nur vorbei, sondern es kommt hier auf die Erde. In seiner Person. Es lebt und er lebt uns vor, wie die Güte Gottes aussieht. An ihm sehen wir, wie groß sein Interesse an uns Menschen ist, wie die Güte Gottes sich äußert. Und wir sehen an Jesu Ausstrahlung, wie anziehend Güte auch für die Menschen ist. Da sind die freiwillig zu ihm geströmt. Die haben gemerkt, da ist jemand, der sieht mich. Egal wie viele Menschen da um ihn rum waren, er hat auch immer den Einzelnen wahrgenommen. Sie waren gern in seiner Nähe, weil sie spürten, dass sie ihm wichtig war. Und deswegen haben sie auch gern zugehört, haben sich von ihm helfen lassen, zur Umkehr rufen lassen und haben da tatsächlich auch eine Neuausrichtung für ihr Leben gefunden, wer das wollte. Mit Jesus löst Gott sein Versprechen ein, dass er wahrhaftig gütig ist. Wir sind ihm so wichtig, dass er uns rettet. Und das vollkommen unverdient. Wir sind nicht rettungswürdig. Das ist nichts, was uns auszeichnet. Paulus hat es in den Versen vorher beschrieben, wie er und wir Menschen grundsätzlich unverständlich an Gott vorbeileben, wie wir uns nicht an ihm kehren. Er interessiert uns nicht. Wir haben uns von unseren Wünschen leiten lassen, von dem, was uns wichtig ist. Und da können wir uns nahtlos in das Verhalten von Israel einreihen. Wie oft handeln wir ohne Rücksicht auf andere, gucken nur auf uns. Und Paulus, da geht er schonungslos mit sich selbst um, der hat sich auch so sehr von seiner eigenen Selbstgerechtigkeit und von seinem tiefen Hass bestimmen lassen, dass er eine unbändige Freude daran hatte, die Jünger Jesu zu verfolgen. Und selbst vor dieser Verfolgungswut, Paulus war ja wirklich nicht zimperlich. Der hat da alles dran gesetzt, die Christen vor Gericht und zum Tod zu bringen. Selbst vor dieser Verfolgungswut macht Gottes Güte keinen Halt. Sie rennt Paulus hinterher. Dem Verfolger jagt nun Gottes Güte hinterher. Und sie überwindet seinen Hass, bewegt ihn zur Umkehr. Und das beschreibt Paulus selbst dann auch im Römerbrief, wie er sagt, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Umkehr treibt. Nicht der erhobene Zeigefinger, sondern seine Güte. Dabei kann Gottes Güte manchmal auch ein deutliches Stopp sein. Paulus hat es ja so erlebt. Der wurde richtig ausgebremst in seinem Verfolgungswahn. Er wurde geblendet und hat dann nichts mehr sehen können und war auf die Güte anderer angewiesen. Auf einmal merkt er das. Da war ein Hananias, der zu ihm kommt, ihn freundlich begrüßt. Lieber Bruder, ich bin geschickt worden von Gott, um dir zu helfen, dich wieder sehen zu machen. Und so kann es auch sein, dass Gott uns manchmal etwas zumutet, wenn er sieht, wir laufen in die falsche Richtung. Und dann ist es auch seine Güte, die uns hinterherrennt und sagt, hey, stopp, bis hierher. Lauf nicht in dein Verderben. Aber bei Paulus hat die Güte ja was Dolles erreicht. Der hat echt eine 180-Grad-Wende hingelegt. Vom Verfolger wird er zum Nachfolger. Wirklich eine ganz, ganz andere Richtung. Und wenn wir Gottes Güte erleben, dann steckt da dieselbe Chance auch für uns drin. Dass etwas anderes aus uns wird, dass in uns ein neues Wesen Raum gewinnt. Wenn wir uns überlegen, wie Paulus vorher war und was aus ihm wurde, oh, da steckt jede Menge Potenzial in uns drin. Und eigentlich bedeutet das, dass diese Güte, die uns verändert hat, jetzt auch Raum in uns gewinnt und unser Leben prägt. Dass Gottes Wesen in uns Gestalt gewinnt. Und das heißt für mich zwar nichts anderes, dass auch wir zur Güte in Person werden sollen. Und das ist ja auch eine Frucht des Heiligen Geistes, die Güte. Und der Auftrag Gottes ist da auch sehr eindeutig. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr ist nahe. Alle Menschen sollen mit Gottes Güte erreicht werden. Und da stolper ich dann auch. Alle. Ausnahmslos. Dieser gnädige, barmherzige und treue Gott wartet auf alle. Kein zorniger Gott. Und die rennt auch tatsächlich allen hinterher, diese Güte. Und dann spinne ich das weiter? Allen. Und dann sehe ich so manche Übeltäter. Auch denen rennt Gottes Güte hinterher. Auch gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Und mir fallen da im Moment jede Menge böse Leute ein. Und da kommt mein Hirn und mein Herz ganz, ganz schnell an seine Grenzen. Die meint Gott auch. Die, die im Moment so viel Leid verursachen, sich selber feiern, groß tun, und auch ihnen jagt tatsächlich Gottes Güte hinterher. Harte Nummer für uns, dass auch diese Menschen durch die Güte zur Umkehr bewogen werden sollen. Aber lasst das mal so auf euch wirken. Bei mir kam dann dieses durchrüttelnde Erkennen, hey, ich habe mich selbst doch auch nicht besser verhalten. Wo war ich nicht überall egoistisch, selbstgerecht? Und andere haben bestimmt Momente gehabt, wo sie auf mich geschimpft und getobt haben, wo ich störrisch war. Und ich kann mich davon nicht freisprechen, dass ich das nicht immer wieder auch mal tue. Und was macht Gott? Mir rennt er auch weiter hinterher. Immer wieder. Und ich glaube, das genau ist der Knackpunkt. Um wirklich gütig zu sein, um das echt und aus dem Inneren heraus zu leben, um Menschen mit der Freundlichkeit Gottes begegnen zu können, da muss ich immer wieder neu von dieser Güte überwältigt sein. Anders funktioniert das nicht. Ich habe euch erzählt, wie stark mich dieses Lied Goodness of God berührt hat und ergriffen hat. Und da waren jede Menge Gefühle. Da war Beschämung dabei. Ich habe das nicht verdient. Und ich werde es auch nie verdienen können, das, was Gott mir alles Gutes getan hat. Das ist unfassbar. Da war Lob und Dank dabei. Boah, Gott, was ein Glück bist du so. Was ein Glück schaust du mich an. Was ein Glück bist du so großzügig. Und darüber staunen, wie Gott tatsächlich ist. Dass er wirklich barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue ist. Und ich bin überzeugt, dass wir dieses innere Ergriffensein, dieses Bewegtsein brauchen. Vielleicht sogar ein ganz, ganz tiefes Erschüttertsein, wie gnädig Gott mit dir umgeht. Dem mal nachforschen, auf den Grund gehen. Vielleicht brauchen wir das, damit unsere Selbstgerechtigkeit mal wieder Risse bekommt. Dass unsere Mauern, die wir aufbauen, vor Gott, aber auch vor anderen Menschen, dass die fallen. Und ich bin mir sicher, nur wenn etwas in dir in Bewegung geraten ist, nur dann wirst du dich auch bewegen können, wieder aufbrechen können, zu Gott hin und zu anderen Menschen. Nur wenn dir die Güte hautnah oder ja sogar unter die Haut gegangen ist, wirst du dich von ihr treiben und bewegen lassen können. Und dann wirst du Menschen anders begegnen. Dann wirst du keine Belehrungen von dir geben. Eigentlich müsstest du doch keine Ratschläge, weil du das dann aus einer Großzügigkeit heraus tust, die du selbst erlebt hast. Das wird dann nicht von oben herab sein, sondern wirklich ganz auf Augenhöhe. Was ankommen soll, ist, hey, du, dich, die ich ansehe, du bist wichtig, du bist Gott wichtig, er will, dass es dir gut geht. Und das kann uns dann zum Handeln bewegen. Und das ist oft nichts Großes, aber das ist immer ein genaues Hinsehen. Was braucht denn der andere? Hey, ich habe den Eindruck, du warst gestern so niedergeschlagen. Was ist denn los? Was bedrückt dich? Zeit miteinander verbringen. Helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, ohne aufzurechnen. So wird Gottes Güte andere erreichen. Ich kann dir nur Mut machen, einmal zu stoppen. Nicht einfach weiterzurennen, so wie du es gewohnt bist. Und schon gar nicht davon zu laufen. Halt doch einmal inne. Ich bin sicher, dass Gott sich freut, wenn du stoppst, dich mal umschaust und sagst, oh, da steht ein freundlicher Gott. Der erwartet mich mit offenen Armen und seine Güte, die rennt tatsächlich hinter dir her, mit großer Ausdauer und Geduld. Davon darfst du dich überwältigen lassen, dich darüber freuen und das in dir wirken lassen und diese Güte dann auch in allen Facetten erfahren. Und ich mache dir Mut. Erst dann, wirklich erst dann, wenn du das in dich aufgesogen hast, dann wieder loszurennen. Und dann hast du Gottes Güte im Gepäck. Dann rennst du ganz anders weiter. Und dann hat die Güte Gottes wirklich die Chance, durch dich und mich alle Menschen zu erreichen. Ich habe mir jetzt für heute auch dieses Lied nochmal gewünscht als Beginn der Anbetungszeit, Goodness of God. Und vielleicht ist das ja auch für euch die Möglichkeit, einfach mal drüber nachzudenken, wie gut euch Gott und wie treu er euch begleitet hat und das in euer Leben hineinzulassen. Amen.